Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher, wo ich euch jedes Mal ein Buch vorstelle, das etwas in mir bewegt hat. Es gibt Bücher, die mich total abholen und es gibt Autoren und vor allem Autorinnen, denen das immer wieder gelingt. Lily King ist so eine. Und deshalb stelle ich euch heute zum vierten Mal ein Buch von ihr vor. 2020 war ihr Roman Writers and Lovers eines meiner Lieblingsbücher. Darin struggelt Casey, eine junge Autorin, Anfang 30, mit dem Schreiben und der Liebe. Und als ich jetzt ihren neuen Roman, also Lily Kings neuen Roman Herzkönig gelesen habe, steckte da eine besondere Überraschung drin. Denn in dem Buch, das sich in drei Teilen entfaltet, erzählt King im ersten Teil die Vorgeschichte zu Writers and Lovers und dann, wie es in Caseys Leben weitergegangen ist. Es ist sozusagen ein Prequel und ein Sequel in einem und so genial komponiert, dass man Herzkönig auch unabhängig lesen kann. Aber ich wette, wenn ihr Writers and Lovers noch nicht kennt und euch die Folge dazu anhört, werdet ihr verführt sein, damit anzufangen. Die Links zu all meinen Lily King-Folgen findet ihr in den Shownotes. Ich kann euch diesmal nicht von allen drei Teilen des Romans erzählen, denn in Herzkönig zeichnet Lily King einige unerwartete, große Wendungen im Leben nach und ich würde spoilern, wenn ich in die Details ginge. Deshalb lese ich euch etwas mehr vom Einstieg vor und habe auch wieder ein bisschen um den Roman herum recherchiert. Herzkönig beginnt wie ein Campusroman und das mit einem gehörigen Schuss Nostalgie. Denn es sind die 80er Jahre und im Vergleich zu unserem Social-Media-Zeitalter hat das fast etwas Unschuldiges. Die Ich-Erzählerin bekommt früh in der Geschichte den Spitznamen Jordan, nach Jordan Baker, einer Figur aus dem großen Gatsby. Der Name gibt ihr aber auch einen besonderen Status, denn die Jungs, die ihr den Spitznamen verpassen, nennen die anderen jungen Frauen, die sie daten, Daisies, wie Daisy Buchanan aus dem großen Gatsby. Das sind nicht nur Literaturstudenten, es gibt auch eine ganze Menge kleine literarische Verweise. Ich lese euch jetzt mal mit kleinen Kürzungen vor, wie die drei, um die es geht, sich kennenlernen. Es gibt eine Art Vorbemerkung und damit geht's los. Du wusstest, eines Tages würde ich ein Buch über dich schreiben. Einmal hast du gesagt, ich hätte schon die ganze Hitparade durch, dich ausgenommen. Ich werde nie erfahren, wie du es erzählt hättest. Für mich beginnt es hier, und zwar so. Der Professor hält zwei grell-orange Zettel hoch. Trotz der geschmacklosen Aufmachung, sagt er und schwenkt die Seiten wie einen Streckenposten in Daytona, fühle ich mich genötigt, es laut vorzulesen. Wir hatten die Aufgabe bekommen, eine zeitgenössische Version von Francis Bacons Geschichte von Leben und Tod zu schreiben. Ich hatte sie bis zur letzten Minute vor mir hergeschoben. In meiner WG gab es kein anderes Papier mehr als den Bastelkarton von der letzten Halloween-Party. Ihn in die Schreibmaschine einzuspannen, war gar nicht so einfach gewesen. Der Professor liest meinen Text nicht bloß vor, er führt ihn auf und haucht ihm dabei überraschend viel Leben und Humor ein. An dem Seminar nehmen zwei sehr intelligente Typen teil. Sie sitzen immer in der ersten Reihe. Ich kann nur ihre Hinterköpfe sehen. Der eine hat kastanienbraune Haare, der andere einen dicken, schwarzen Pferdeschwanz. Der Professor spricht sie so oft an, dass ich sie für seine Doktoranden oder Assistenten halte. Als er mir den Essay zurückgibt, drehen beide sich um. Sie wollen sehen, wer das geschrieben hat. Nach diesem Tag wandert der mit den kastanienbraunen Haaren stetig weiter nach hinten. 3 Wochen später sitzt er neben mir. Hinterher begleitet er mich über den Campus zu Möbel der Moderne. Die einzige Vorlesung in Kunstgeschichte, die bei meiner Anmeldung noch nicht komplett ausgebucht war. An unserer Veranstaltung über die Literatur des 17. Jahrhunderts nehmen nur 30 Leute teil. Möbel der Moderne findet hingegen in einem riesigen Hörsaal mit gepolsterten Sitzen und steil abfallenden Rängen statt. Ganz unten steht der Dozent auf einem Podium, hinter ihm ziehen Fotos von Corbusier, B306 Chaiselons und Bauhausbeistelltischchen über eine große Leinwand. In dieser Vorlesung hole ich jede Menge Schlaf nach. Sam macht kurze, zögerliche Schritte und auch seine Sprechweise ist ruckartig und abgehackt. Auf jeden kleinen verbalen Ausbruch folgt eine längere Pause. Wir reden schließlich über den Unterrichtsstoff. Er geht nicht genug auf Cromwell ein, sagt Sam, und wie der Widerstand gegen ihn die Vorstellungskraft einer ganzen Schriftstellergeneration beflügelt hat. Ich bin ganz seiner Meinung. Wie könnte ich widersprechen? Ich bin nur eine Studentin. Er aber ist, ohne jeden Zweifel, gebildet. Die einzigen gebildeten Menschen, die ich bislang kennengelernt habe, sind Professoren. Dabei ist Sam nicht einmal Doktorand, sondern hat, wie ich, noch keinen Abschluss. Später gehe ich in die Bibliothek und lese nach, wer Cromwell war. Als wir beim nächsten Mal zum Möbel der Moderne rüberlaufen, mache ich einen kleinen Witz über das Rumpfparlament. Sams Lachen ist lautlos, eher ein Keuchen. Er will wissen, ob ich die durch die Hölle gehen schon gesehen habe. Ich überspringe jetzt eine Passage, wo die beiden zusammen ins Kino gehen. Die durch die Hölle gehen ist ein Klassiker und ein ziemlich heftiger Film. Nach dem Film erscheint der Campus und unser Studium unerträglich naiv. Ich möchte den Gedanken aussprechen, aber auch das wäre wohl naiv. Stattdessen sage ich, ich müsse am nächsten Tag früh raus, woraufhin Sam mich fragt, ob ich noch ein Bier trinken möchte. Wir laufen in Richtung des Ausgehviertels, aber kurz davor biegt er in eine Seitenstraße ab und tritt durch ein weißes Gartentor auf einen Steinpfad, der bis an eine Tür mit Außenleuchte führt. Was ist das? Mein Zuhause. Ich merke, dass er es mir unbedingt zeigen wollte, um mich zu beeindrucken. Es funktioniert. Er dreht am Knauf, es ist nicht abgeschlossen und hält mir die Tür auf. Ich betrete einen schmalen Vorraum. Zur Linken befindet sich eine steile Treppe, rechts steht ein Tischchen mit einer Lampe, einem Schreibblock und einem Stift. Durch die geöffnete Tür in der Mitte ist ein marineblaues Wohnzimmer mit einem gestreiften Sofa und einer Bücherwand zu sehen. Ich folge ihm durch den Wohnraum in ein großes Arbeitszimmer. Die Einrichtung erinnert an einen alten Film. Deckenhohe Bücherregale an allen Wänden, ein wuchtiger Schreibtisch mit gedrechselten Beinen, am Kamin ein Ledersessel mit Beistelltisch. Und hier rauchst du abends deine Pfeife? Lächelnd zieht Sam eine Schublade aus dem kleinen Tisch. Zum Vorschein kommen 4 alte Pfeifen auf einem Holzgestell. Ich lache. Er keucht. Wer wohnt hier? Dr. Gestrell. Warst du schon in seinem Seminar über Chaucer oder über Milton? Ich schüttle den Kopf. Von Gestrell habe ich schon gehört. Gastritis, so nennen die Leute ihn. Er ist für seine Strenge berüchtigt. Er macht gerade ein Sabbatjahr und forscht am Merton. Sam sieht meinen verständnislosen Blick. In Oxford. Er hat uns gebeten, so lange sein Haus zu hüten. Uns? Jesch und mich. Jesch? Anscheinend setzt er voraus, dass ich alles weiß. Plötzlich sind wir beide verlegen. Er schiebt die Pfeifenlade wieder zu und ich frage, wo die Toilette ist. Wir gehen zurück in den Wohnbereich. Sam zeigt auf eine abgeschrägte Tür unter der Treppe. Eigentlich muss ich gar nicht. Ich will nur kurz allein sein. Die Toilettenschüssel ist sehr tief. Als ich hineinpinkle, plätschert es laut, also halte ich sofort inne. Der Flur ist leer, die Haustür nur wenige Schritte entfernt. In 10 Minuten könnte ich wieder in meinem Zimmer in der Pie Street sein. Aber wahrscheinlich sind Carson und Bud gerade dort und liefern sich ein hitziges Gefecht in dem einen oder anderen Sinn. Carson ist ihre Mitbewohnerin und Bud ist deren Freund. Irgendwo wird eine Kühlschranktür geöffnet. Ich folge dem Geräusch. Wir setzen uns mit unseren Bierflaschen auf das gestreifte Sofa im marineblauen Wohnzimmer. Die Kissen sind steif, wir sind steif und Sam ist anscheinend ein Mensch, der mit langen Schweigepausen kein Problem hat. Wir zupfen an den Bieretiketten, sprechen nur sporadisch. Er fragt, ob ich dieses Wochenende viel zu tun habe und ich antworte, ich müsse eine Kurzgeschichte schreiben für meinen Schreibkurs. Er nickt langsam und hängt dann Gedanken nach, die er offensichtlich nicht mit mir teilen möchte. Worüber wirst du schreiben? Ich sehe mich im Wohnzimmer um. Über heute Abend wahrscheinlich. Er erschrickt, dann keucht er. Sehr lustig. Die Haustür wird aufgestoßen und kracht gegen die Wand. Verdammter Scheißdreck, sagt jemand im Flur. Die Tür fällt zu. Ich schließe besser ab, nur für den Fall, dass sie mich verfolgt. Schallendes Gelächter. Bist du da? Wie war's mit Daisy? Der andere Typ aus dem Seminar betritt das Wohnzimmer. Oh je, sie ist mitten unter uns. Das dicke schwarze Haar ist ihm aus dem Pferdeschwanz gerutscht und fällt ihm bis über die Schultern. Er kriegt sich vor Lachen nicht ein. Daisy? Frage ich. Date, Daisy, sagt er. Wir nennen alle unsere Dates Daisy. Und meins von heute war echt crazy. Er grinst breit, kommt näher. Ich sehe Sam an und fürchte, er wirft seinen Freund jetzt raus. Aber auch er grinst. Ein Ausdruck, den ich bei ihm noch nie gesehen habe. Er ist genauso erleichtert wie ich, dass wir jetzt zu dritt sind. Es ist nicht das erste Mal, dass Lily King mit der besonderen psychologischen Dynamik einer Dreiecksgeschichte spielt. In Writers and Lovers ist das ebenso ein Sujet wie in ihrem Roman Euphoria, in dem sie den Spuren der Ethnologin Margaret Mead auf Forschungsreise in den Urwald folgt. King ist dabei eine der Autorinnen, die Seiten erotisch knistern lassen können, ohne dass die Spannung im Klischee verpufft. Herzkönig beginnt mit den Wirren auf der Suche nach dem eigenen Weg. In einem Gespräch auf YouTube, das ich euch verlinke, erzählt sie, dass sie eigentlich nur 20 Seiten College Life, um in die Geschichte reinzukommen, schreiben wollte. Doch plötzlich ist man durch die ersten 120 Seiten geflogen und hat die drei mit all ihrer jugendlichen Energie und ihren Verpeiltheiten und Besonderheiten in einer prägenden Phase begleitet. So ist es King beim Schreiben auch selbst gegangen. Und sie erzählt, wie sie, kurz bevor sie das Manuskript abgeben musste, das halbe Buch nochmal umgeschmissen hat. Sie hat gespürt, sie muss da noch einen entscheidenden Moment einbauen. Ein Geheimnis, aber eins der Sorte, das dem Buch eine große emotionale Tiefe verleiht. Die Inspiration dazu sei von ihrem Mann gekommen. Und ich liebe ja solche Hintergrundgeschichten, die erzählen, ja, auch wie Geschichten zu denen kommen, die sie uns erzählen. Im zweiten Teil setzt King ein Schlaglicht im Erwachsenenleben der mittleren Jahre zwischen Angekommensein und Momenten, in denen ein Was wäre gewesen, wenn im Herzen aufflattert. Bevor sie uns dann im dritten Teil in eine Situation wirft, in der Casey und Sam und Yash, ich kann es nicht ohne ein gewisses Pathos sagen, am Leben gereift, mit Ende 40, Anfang 50, plötzlich vor einem dieser Augenblicke stehen, denen man sich stellen muss. Oder die Chance wird vorüber sein, und zwar für immer. Was ich an Lily King so mag, ist ihr feines psychologisches Gespür. Und auch wenn ich das Denken und Fühlen der Figuren keineswegs immer teile, sie ganz im Gegenteil manchmal schütteln möchte, schafft Lily King jedes Mal Charaktere, die ich verstehe und die ich glaubwürdig finde und die mir nahe kommen. Was ich dabei ganz wunderbar finde, ist, dass sie sogar in dunklen Momenten Humor entdecken kann. Und auch wenn ich diesmal beim Lesen am Ende wasserfeste Wimperntusche gebraucht hätte, bleibt Lily King wieder eine Verfechterin der Liebe, die so viel mehr sein kann als romantisch, und eine Verfechterin der Hoffnung. Nachdem ich das Buch habe sacken lassen, habe ich nach Lily King im Netz gesucht und bin dabei auf eine Geschichte gestoßen, die sie zum Erscheinen von Herzkönig in der amerikanischen Vogue veröffentlicht hat. Es geht um eine Liebe, die sie als Teenagerin und junge Frau selbst erlebt hat. Es ist ein wundervoller Text, zu dem ich euch ebenfalls den Link in die Shownotes stelle. Viel von dem Gefühl aus dieser Geschichte ist in ihren Roman eingeflossen. Und am Ende der Vogue-Geschichte schreibt Lily King, die Liebe verändert ihre Form, aber nicht ihre Kraft. Sie strömt wie ein großer Fluss durch unser Leben. Sie ist unberechenbar, sie wechselt ihren Lauf. Und alles, was wir tun können, alles, was wir tun müssen, ist, unser Herz zu öffnen und sie kommen zu lassen. Herzkönig von Lily King ist bei C.H. Beck erschienen. Eva Bonnet hat die 222 Seiten aus dem Amerikanischen übersetzt. Das Hardcover kostet 24 Euro. In den Shownotes findet ihr alle Links, auch zu den drei früheren Folgen. Und bei Hotel Seattle könnt ihr sogar eine ganze Kurzgeschichte von Lily King hören. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr feiste Bücher weiterempfehlt. Und wenn ihr Feedback habt oder Lust, euch mit mir auszutauschen, geht das am besten bei Instagram. Ja, auch dahin will ich mit literarischen Inhalten zurückkehren. Und per Mail an feistebücher, Bücher mit UE, @gmx.de. Ich wünsche euch einen schönen Tag und immer wieder den Mut, das Herz zu öffnen.